Der Predigtext. Ich habe wieder mal den angegebenen Predigtext genommen aus Matthäus 3, die Verse 13 bis 17, die Taufe Jesu. Da kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser, und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und eine Stimme kam vom Himmel, die sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Johannes der Täufer befindet sich am Jordan und tauft die Menschen, die zu ihm kommen. Es ist eine Bußtaufe. Die Menschen sollen ihre Schuld vor Gott anerkennen und sich unter seine Gnade stellen. Er weist auf den hin, der nach ihm kommen wird, der dann die Macht hat, die Sünden zu vergeben. Johannes der Täufer ist der letzte der alttestamentlichen Propheten. Er wird unter wundersamen Umständen geboren. Ich denke mal, die Bibelkenner unter uns kennen das alles. Seine Eltern sind eigentlich zu alt. Hier ist Gott selbst durch seinen Engel Gabriel am Werk. Das steht alles in Lukas Kapitel 1. Als ich das so bedacht habe, habe ich überlegt, gibt es eigentlich noch andere Beispiele in der Bibel, wo Menschen zu Kindern kommen, wo es eigentlich nicht geht? Fällt euch was ein? Ihr dürft dazwischen reden. Abraham und Sarah, ne? Das ist, glaube ich, das Bekannteste. Ja, wie hieß der Vater von Simson? Manoach hieß der. Ich habe es natürlich nachgelesen. Steht in Richter 13. Und dann gibt es noch einen. Samuel, die Mutter hieß Hannah, und sie ist im Tempel und weint so sehr, und der Eli denkt, sie ist betrunken und will mit ihr schimpfen, und sie sagt: Oh nee, ich bin ja nur traurig, und wünscht sich ein Kind, und das Kind wird dann der große Richter und Prophet Samuel. Diese vier Menschen sind durch Gottes direkte Einflussnahme gezeugt worden, aber doch durch Mann und Frau, also ganz Mensch. Und dann ist da noch Jesus selber. Seine Mutter, eine sehr junge Frau, und der Vater, ja, der Heilige Geist. Also Gott selbst. So ist Jesus beides in einer Person. Ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Und Johannes der Täufer und Jesus stehen sogar in verwandtschaftlicher Beziehung zueinander. Ich glaube, die waren Cousinen, die Mütter, ne? Ja. Und wer von beiden ist der Ältere? Johannes ist ein halbes Jahr älter, ne? Steht auch, ja. Jesus, der Sohn Gottes, von Ewigkeit her, begibt sich in die Gestalt eines Kindes. Im Johannesevangelium bezeugt er es circa 40 Mal, dass er von Gott gesandt ist. In Hebräer 10, Vers 9 bezeugt er uns, dass er kam, um Gottes Willen zu tun. Und im 1. Petrus wird uns mitgeteilt, dass Gott seinen Sohn schon vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt hat, das vollkommene Opferlamm zu werden. Auch in der Schriftlesung eben klang das an, Jesaja 42. Das ist also nicht ein Mensch, der da zum Sohn Gottes erkoren wurde, sondern es war Gottes Plan von Ewigkeit her. Jesu Kindheit und Jugend liegen für uns weitestgehend im Dunkel. Wir wissen über die Geburt recht gut Bescheid, dann den Kindesmord des Herodes, die Flucht nach Ägypten. Aus der Kindheit kennen wir noch die Szene des 12-Jährigen im Tempel. Dann steht im Lukas 2, Vers 40, das Kind aber wuchs und wurde stark im Geist, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Aus dem späteren Verlauf wissen wir, dass Jesus als einziger Mensch vollkommen ohne Sünde war. Er begab sich komplett unter das Gesetz Gottes. Matthäus 5, 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und er kann es seinen Feinden sagen, Johannes 8, Vers 46, wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Und sie können es nicht, keine Sünde. So, dieser Jesus, Sohn des ewigen Gottes, frei von jeglicher Schuld, kommt jetzt an den Jordan und bittet seinen Verwandten Johannes darum, die Taufe an ihm zu vollziehen. Jesus ist 30 Jahre alt und das soll jetzt der Beginn seiner Tätigkeit werden. An der Reaktion des Johannes merken wir, dass dem das bewusst ist, wen er da vor sich hat. Und er hält es nicht für angemessen, ihn zu taufen. Eher umgekehrt. Und das können wir auch nachvollziehen, ne? Also da hätten wir auch unsere Schwierigkeiten mit. Es ist eine Bußtaufe, ein Schuldeingeständnis vor Gott. Das hat Jesus doch gar nicht nötig. Warum tut er das? Er sagt zu Johannes, lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Ich habe diesen Satz nicht gleich verstanden, muss ich sagen. Warum eine Bußtaufe für den absolut schuldlosen Sohn Gottes? Weil er sich zu der Schuld der Menschen stellt. Er stellt sich zu der Schuld eines jeden Menschen, zu deiner und zu meiner. Das ist sein Auftrag und sein Lebenszweck. Und er beugt sich im Gehorsam dem Vater gegenüber. Er lässt sich stellvertretend taufen für dich und für mich. Im Johannesevangelium, Verse 29 und 30 steht, am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Viel eher. Das Lamm Gottes, gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Auch das müssen wir uns näher ansehen, wie das gemeint ist. Das hängt jetzt alles mit dem Alten Testament zusammen. Im Alten Testament, das ist voll von Ritualen und Bildern. Und die erscheinen uns heute teilweise seltsam. Immerzu geht es um Opfertiere und es wird jede Menge Blut vergossen. Und auch Todesstrafe für Menschen ist keine Seltenheit. Wenn man das so zusammenfasst und knapp betrachtet, kann man da ein Prinzip ableiten. Jede Sünde muss bezahlt werden, so oder so. Das ist für jeden Menschen ein ziemlich leidiges Thema. Es wird immer wieder darüber gestritten, was denn eigentlich Sünde ist. Es werden verstärkt Dinge, die Gott in seinem Wort als Sünde bezeichnet, zur Normalität erklärt. Ist im Grunde aber total blöd, weil nicht wir Menschen das Urteil sprechen werden. Nur weil Sünde von Menschen anders genannt wird, so ändert das vor Gott gar nichts. Es ist sogar hochgefährlich, es wiegt die Menschen in falscher Sicherheit. Man denkt, man braucht keine Vergebung. Die Definition von Sünde, die Gott uns in seinem Wort gibt, umzudeuten, ist eine lebensgefährliche Sache für den Betroffenen und für den, der es propagiert. Auch mit dem Zugeben von Sünde ist das so eine Sache. Was im Verborgenen getan wurde, weiß doch keiner. Ist das wirklich so? Und meine Gedanken sind doch sowieso frei. Wirklich? Ich will nicht auf anderen umherprügeln. Ich will nur auf mich selber sehen und ich muss gestehen, ich schaffe es keinen einzigen Tag, nicht zu sündigen. Keinen Tag. Wenn ich dabei Gottes Maßstab anlege, dann weiß ich, wie klein ich bin. Und ich vermute, mir wird noch nicht mal alles bewusst. Im Alten Testament, bevor Jesus auf die Welt kam, wurde Tierblut vergossen als Sühnung für Sünden. Im dritten Buch Mose wird uns die Verfahrensweise mit dem Sündenbock beschrieben. Das Wort Sündenbock ist uns heute auch noch aus dem Sprachgebrauch so bekannt, ne? Es bedeutet auch heute noch, dass man Schuld auf jemanden legt, der sie eigentlich selber gar nicht begangen hat. Und der hat dann Schuld. Und dieser Begriff hat seinen Ursprung, wie gesagt, im dritten Buch Mose. Das Volk Israel feiert heute noch Yom Kippur, das große Versöhnungsfest. Im Ursprung damals musste Aaron zuerst einen Stier opfern, für sich selbst, damit er überhaupt in der Lage ist, das Ritual ausführen zu dürfen. Und dann wurden einem sogenannten Sündenbock symbolisch alle Sünden des Volkes auferlegt. Dieses Tier wurde dann in die Wüste geführt und dort sich selbst zum Sterben überlassen. Die Sünde wurde also symbolisch aus der Mitte des Volkes weg und weg vom Angesicht des Herrn getan. Dann gibt es noch ein Bild im Alten Testament, das ist das Passahlamm. Dies hat seinen Ursprung, als das Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten geführt werden soll. Zu finden ist der Bericht darüber im 2. Mose, Kapitel 12. Mose hat den Auftrag, das Volk Israel aus Ägypten in ihr verheißenes Land zu führen. Der Pharao will nicht auf ihn hören. Da schickt Gott verschiedene Plagen über das Land, um den Pharao umzustimmen. Als ich bei der Predigtvorbereitung war, habe ich mich denn damit auch ein Stückchen beschäftigt und merkte, dass man jetzt auf ein Gleis gerät, was eigentlich mit dem ursprünglichen Predigttext nicht mehr viel zu tun hat. Aber wenn man es tiefer betrachtet, dann doch. Und da habe ich gedacht, folge der Sache mal, vielleicht lernen wir noch was. Wie viele Plagen gab es? Das müssten die meisten wissen. 10. Und es fing an mit Wasser zu Blut. Der Nil hat sich in Blut verwandelt. Und nicht nur in dem Fluss, sondern in jedem Gefäß, in jedem Becher, in jeder Zisterne, alles Wasser wurde zu Blut. Warum das? Warum Wasser zu Blut? Die Ägypter haben die neugeborenen Kinder der Israelis in den Nil geworfen und haben eine riesengroße Blutschuld auf sich geladen. Und Gott hat es ihnen gezeigt. Ihr habt eine riesengroße Schuld auf euch geladen. Und sie kommt auf euch zurück, eure Schuld. Die zweite Plage. Frösche. Ganz unendliche Mengen an Fröschen. Wusstet ihr, dass die Ägypter Frösche verehrt haben? Dass sie mumifizierte Frösche in die Gräber mit hineingelegt haben? Ich weiß nicht warum. Und diese falsche Anbetung von Tieren wird ihnen jetzt vor Augen geführt und sie werden überrannt von Fröschen und die verenden dann und die stinken. Stechmücken ist die dritte Plage. Und es ist nicht die Vermehrung oder eine explosionsartige Vermehrung von Mücken, sondern Gott schuf aus Staub Mücken. Und das ist keine biologische Sache, sondern wirklich ein Wunder. Und Ägypter haben eine hohe Ehrfurcht gehabt vor allen Lebewesen und hatten auch Sorgen, damit Insekten zu töten. Und diese Insekten überrennen sie jetzt. Danach kommen Hundsfliegen, dann kommt Pest über das Vieh. Das ist die fünfte. Komischerweise oder seltsamerweise werden die Tiere der Israeliten sind davon nicht betroffen. Danach geht es auch an die Menschen, Blattergeschwüren. Die Zauberer Ägyptens warfen bei ihren Handlungen auch gerne Ruß in die Luft, aber niemals konnten sie eine derartige Wirkung erzeugen. Der Gott der Medizin Imhotep war geschlagen. Danach kam schwerer Hagel. Unwetter mit Hagel gibt es fast gar nicht in Ägypten. Klimatisch ist es schwierig dort, weil es so warm ist. Die Menschen begreifen sehr wohl, dass es eine Strafe Gottes ist. Und auch ihr Gott der Luft, Nut heißt er, kann den Ägyptern nicht helfen. Der Pharao sieht sich selbst genötigt, von dem Donner Gottes zu sprechen. Danach kommen Heuschrecken. Dreitägige Finsternis. Finsternis. Heißt das, dass die Sonne weg war? Nein. Gott hat das Licht geschaffen und er gibt es, wem er will. Auf der Erde war es schon hell, bevor die Sonne da war. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Da waren die Sonne, Mond und Sterne noch gar nicht da. Er entzieht ihnen einfach das Licht. In den Hütten der Israelis war es hell. Und dann folgt die Tötung der Erstgeburt. Der Erstgeborene hatte dort eine noch größere Bedeutung, als wir das heute kennen. Der Erstgeborene war das nachwachsende Familienoberhaupt. Wenn man ihn tötete, löschte man die Familie aus. Symbolisch wurde das Volk ausgelöscht. Rettung gab es nur durch das Blut des Passahlammes an den Türpfosten. Dieses ganze Geschehen symbolisiert das Gericht, das Gott über eine gottlose Welt bringen wird. Krankheiten, Unwetter, Leben in Finsternis, Seuchen, der Tod, das sind alles Folgen des Sündenfalls und der Trennung von Gott. Rettung für das Volk Israel in Ägypten bietet nur das Passahlamm. Und wenn wir jetzt über den Satz noch einmal nachdenken, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt, dann verstehen wir ihn richtig, ne? Jesus ist für uns dieses Passahlamm und auch dieser Sündenbock. Alle Schuld wird auf ihn gelegt und er trägt es davon und er bezahlt es mit seinem Blut. Und er stellt sich bei seiner Taufe unter unsere Schuld und zu seinem Auftrag, den er von Gott hat. Und das nicht nur für das Volk Israel, nein, für die ganze Welt. Und jeder, der es wirklich von Herzen will, darf dazugehören. Jesus sagt Ja zu seinem Auftrag. Und Gott bestätigt es. Der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf ihn herab. Das ist nicht so, dass der vorher keinen Heiligen Geist gehabt hat. Das ist eine Bestätigung vor den Menschen. Das ist mein Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Hört auf ihn. Und dadurch wird auch die Aufgabe des Johannes des Täufers bestätigt, dass Jesus sich von ihm taufen lässt. Jesus sagt, ja, der ist vor mir hergegangen, dieser ist es. Die Menschen, die das damals miterlebt haben, ich denke, die hatten keinen Zweifel mehr. Und wir heute dürfen dem Zeugnis der Schrift glauben und damit Jesus selbst. Jesus ist das vollkommene Lamm Gottes, gekommen, um deine und meine Schuld zu bezahlen und uns ins gelobte Land zu führen. Damals das Volk Israel in ihr Land und uns in die Ewigkeit. Und so merken wir, wie das Alte und Neue Testament untrennbar miteinander verknüpft sind. Und Jesus ist die Erfüllung der Verheißungen und der Weg und die Wahrheit und das Leben. Amen.